Genau, das ist mein Stichwort. Guten Morgen auch von mir. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte. Ihr müsst jetzt mal kurz eure Fantasie anwerfen. Ihr müsst euch jemanden vorstellen. Ich schildere euch diese Person. Wenn es dir hilft, kannst du deine Augen zumachen, musst du aber nicht. Stell dir einen Mönch vor. Ein Mönch in der braunen Kutte, mit so einer lustigen Tonsur, also oben Glatze, seitlich Haare, also so, als würde ich mir die Haare wachsen lassen. Wobei, so weit sind wir noch nicht. Also stell dir einen Mönch vor, so mittelgroß, dünn, ein recht unscheinbarer Typ, Mitte 20, Anfang Mitte 20. Sein Name ist Martin Luther und ich möchte ein bisschen was von Martin Luther erzählen. Als er so angefangen hat als Mönch, er ist Mönch geworden, weil er fast vom Blitz erschlagen wurde und er hat der heiligen Anna versprochen, wenn er dieses Unwetter überlebt, dann wird er Mönch werden. So, und er hat das Unwetter überlebt, er wurde nicht vom Blitz getroffen und dann hat er gesagt, Papa, Mama, ich werde Mönch. Und ist nach Erfurt ins Augustinerkloster gegangen. Da waren wir vor 2-3 Jahren und haben das besucht. Und wir haben eine Führung gemacht und auch unsere Kinder waren mit dabei. Und der Führer hat gesagt, ja, und durch diese Tür ist Martin Luther reingekommen ins Kloster. Und dann hat der Gidi zu uns gesagt, der Martin Luther hat die Tür offen stehen lassen, weil die Tür offen war. Auf jeden Fall, Martin Luther war im Kloster. Er war ein sehr hingegebener Mönch. Er hat versucht, ein gottgefälliges Leben zu leben. Er hat täglich viele Stunden gefastet, er hat täglich viele Stunden gebetet und auch täglich viele Stunden oder mehrfach seine Sünden bekannt. Er ist ganz oft zu seinem Beichtvater gegangen, dem Staupitz. Und der hat nach 1-2 Stunden Buße jeden Tag, hat er gesagt, jetzt kommst du erst wieder, wenn du richtig gescheit gesündigt hast. Also Luther hat es irgendwie übertrieben. Ja, er war ein sehr getriebener Typ, aber nicht nur im Positiven, sondern er hat auch wirklich Verzweiflung gespürt. Er hat selbst gesagt, je mehr man versucht, seine Hände reinzuwaschen, desto schmutziger werden die Hände. Und er war verzweifelt. Ja? Er hat gemerkt, je mehr ich versuche, gottgefällig zu leben, desto weniger gut gelingt es mir und desto mehr wird mir meine Sünde bewusst. Und er ist mehr und mehr in eine geistliche Krise gerutscht. Die hat jahrelang gedauert, diese Krise. Und er hat gemerkt, egal wie ich mich anstrenge, ich komme einfach nicht durch, ich komme nicht bei Gott an. Egal was ich tue, ich kann mir seine Gerechtigkeit nicht verdienen. Und die große Frage, die ihn bewegt hat, war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er hat an einen gerechten Gott geglaubt, er hat an die Sünde der Menschen geglaubt und er hat geglaubt, dass wenn Gott gerecht ist und wir Sünder sind, dann gibt es keine Chance, vor Gott zu bestehen, dann gibt es Verdammnis für jeden und keine Rettung. Und seine Frage war, wie kann ich einen gnädigen Gott bekommen? Und sein bester Freund, Philipp Melanchthon, der hat über Luther Folgendes geschrieben. Oft erschreckten ihn plötzliche und heftige Ängste, während er intensiver über den Zorn Gottes und seine Strafen nachdachte, sodass er beinahe verrückt wurde. Ja, sein bester Freund schreibt es über Luther. Wir können davon ausgehen, dass er das ehrlich so wiedergibt, wie es war. Aber in seinen frühen 30ern, da war Luther nicht mehr Mönch, sondern er war Professor in Wittenberg und hat Theologie gelehrt, hat ein Erlebnis gehabt, was man als das Turmerlebnis kennt. Er saß in seinem Studierzimmer, das gewärmt war, und er hat seine Vorlesung durch den Römerbrief durch vorbereitet und er hat wieder und wieder diese eine Bibelstelle gelesen, Römer 1, Vers 17. Und da schreibt Paulus Folgendes, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben. Also die Gerechtigkeit Gottes kommt aus Glauben, in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Martin Luther hat auf einmal ein Aha-Erlebnis gehabt und hat auf einmal verstanden, hey, diese Stelle heißt nicht, dass Gott gerecht ist und wir den Glauben nicht produzieren können und deshalb wir verdammt sind, sondern hier steht eigentlich, dass der Glaube und nicht unsere Werke uns frei macht. Und Luther hat ein Bekehrungserlebnis gehabt. Er hat sein Leben neu Gott hingegeben und er selbst hat Folgendes geschrieben über diese Erfahrung. Bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Aber dann verstand ich durch den Geist Gottes die Worte, nämlich, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. da fühlte ich mich wie von Neuem geboren, wie ein neuer Mensch. Ich trat durch geöffnete Tore geradewegs ins Paradies Gottes ein. Das ist, was Luther schreibt über sein Bekehrungserlebnis. Ich finde, es sind schöne Worte. Luther hat überhaupt immer schöne Worte gehabt. Und er hat auch alles, was er gedacht hat, gesagt und aufgeschrieben. Also Luther hat in dem Turmerlebnis erkannt, dass Gott durch den Glauben Sünder rettet und nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund der Gnade Gottes, die ein freies Geschenk ist. Auf einmal verstanden, meine Sünden sind mir vergeben, Jesus ist für mich gestorben und Gott hat mich gerecht gesprochen durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Und Luther war seit diesem Tag ein anderer Mensch und übrigens auch Wittenberg war seit diesem Tag, Deutschland war seit diesem Tag, Europa war seit diesem Tag ein anderer Ort. Die ganze Welt hat sich verändert durch dieses Turmerlebnis des Martin Luther. Glaube verändert alles. Und das ist auch, was wir als Fokus haben wollen für die Predigtreihe. Wir wollen einen Blick auf den Glauben werfen in den nächsten Wochen und wollen drauf gucken, wie erstmal, was wir glauben und wie dieser Glaube alles verändert. Wir wollen die Apostelgeschichte genauer angucken. Jesse hat mich gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, warum wir hier keine Leerzeichen zwischen den Wörtern haben. Also hier steht, das apostolische Glaubensbekenntnis neu entdecken. Und der Gedanke ist, dass wir genau hingucken wollen. Und wenn wir diesen Untertitel lesen wollen, müssen wir auch genau hingucken. In den nächsten Wochen werden wir das Glaubensbekenntnis genauer unter die Lupe nehmen und wir werden das Schritt für Schritt auch lernen. Tim Keller von der Redeemer Presbyterian Church in New York, der nennt das Angucken des Glaubensbekenntnisses, nennt er Vokabeln für den Glauben lernen. Ja? Und das wollen wir auch in den nächsten Wochen machen. Wir wollen gemeinsam Vokabeln für den Glauben lernen. Wir wollen Vokabeln lernen, die unseren Glauben gut ausdrücken. Ich möchte auch gleich von vornherein, die Predigt hat noch nicht begonnen, ja? Ich möchte euch vorwarnen, die Predigt wird im Gegensatz zu letzte Woche haben wir mit allen Sinnen Predigt erlebt, wir haben Honig gegessen im Übermaß, ne? Hast du immer noch Zahnschmerzen? Ja. Wir haben Brot gegessen, Wein getrunken, wir haben über verschiedene Sinne, über das Hören und das Sehen gesprochen. Heute wird es ein bisschen kopflastiger. Aber Gott hat uns ja nicht nur ein Herz geschenkt, sondern auch einen Kopf. Und ich werde heute viele Theologen zitieren. Ich werde heute einen presbyterianischen Theologen zitieren, einen Lutheraner, nämlich Luther habe ich ja schon eben auch. Ein Anglikaner wird dabei sein, mehrere Baptisten, einen Reformierten aus der Schweiz. Und die Person, die ich am meisten heute zitieren werde, ist Patrick Fischer. Vielleicht kann Patrick Fischer gerade mal kurz aufstehen. Wo ist er? Ah, er winkt zumindest mal. Okay, Patrick, ich habe ja gesagt, du solltest heute da sein. Also die Frage, mit der wir uns beschäftigen werden in den nächsten Wochen, aber vor allem heute als Kickoff in die Predigtreihe, ist die Frage, was ist Glaube? Es gibt ganz verschiedene Antworten dazu. Ist Glaube vielleicht, ja, was wir in Star Wars vielleicht sehen, so die Macht, ja, die Macht, du nutzen musst, die Energie, du anzapfen musst. Was ist Glaube? Das ist die Frage, die wir uns heute angucken wollen. Ich habe drei Punkte für euch dabei. Zum ersten, Glaube ist Offenbarungssache, Glaube ist WGV-Sache und Glaube ist Beziehungssache. Mit Punkt 1 und Punkt 3 werden wir uns relativ kurz befassen, Punkt 2 werden wir ein bisschen näher uns angucken, wenn du dich fragst, was ist denn bitte WGV? Ja, dann denk halt mal ein bisschen nach. Ich werde es dir gleich erklären. Wir fangen aber an mit Punkt 1, Glaube ist Offenbarungssache. Karl Barth, der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts, der hat Folgendes geschrieben. Zum Wesen des dreieinigen Gottes gehört es, dass er nicht erkennbar ist aufgrund des Vermögens des menschlichen Erkennens, sondern vernehmbar ist und vernommen wird allein aufgrund Gottes eigener Freiheit. Gott wird erkannt, wenn Gott in seiner eigenen Freiheit sich vernehmbar macht. Ohne irgendeine Möglichkeit unsererseits tritt die große Möglichkeit Gottes auf den Plan und macht möglich, was von uns aus unmöglich ist. Das hat Karl Barth geschrieben. Also auf Deutsch zwei wichtige Punkte, die Karl Barth hier feststellt. Nämlich zum einen, Gott ist so viel höher als wir, dass wir in unserer großen Andersheit als Gott, beziehungsweise Gottes Andersheit als wir, im Kontrast zu uns, dass wir nicht in der Lage sind, ihn zu erkennen. Wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Wir können mit unserem beschränkten Verstand das Wesen Gottes, Gott selbst, nicht erkennen aus eigener Kraft. Das ist der eine Punkt, den Karl Barth erwähnt. Und der zweite Punkt ist, für den allmächtigen Gott ist es aber trotzdem möglich, sich zu offenbaren aufgrund seiner Allmacht, aufgrund seiner eigenen Freiheit. Das heißt, von uns heraus haben wir keine Chance, Gott zu erkennen, aber aufgrund von Gottes Größe, aufgrund von Gottes Freiheit, aufgrund von Gottes Allmacht und Barmherzigkeit und Liebe können wir durch seine Selbstoffenbarung ihn erkennen. Also Glauben ist eigentlich eine Selbstoffenbarung Gottes und ein freies Geschenk Gottes. Also wenn wir versuchen, das mathematisch als eine Gleichung darzustellen, dann kann man sagen, die christliche Gleichung ist nicht, wenn ich glaube, dann offenbart sich Gott, sondern die christliche Gleichung lautet, Gott offenbart sich und dann kann ich glauben. So, das ist der erste Punkt, wenn wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich Glaube? Glaube ist Offenbarungssache. R.C. Sproul ist ein amerikanischer Theologe. Glaube ist die Frucht der Wiedergeburt. Nicht deren Ursache. Glaube ist die Frucht der Wiedergeburt, nicht deren Ursache. In anderen Worten, Glaube ist eine Reaktion auf die Wiedergeburt, auf Gottes Selbstoffenbarung und keine Aktion, die uns irgendwie selbst eingefallen ist und die Gott dazu bringen würde, sich uns zu offenbaren. Je nachdem, aus welchem Gemeindekontext wir kommen, haben wir es genau umgekehrt gelernt. Wir bekehren uns und dann offenbart sich uns Gott. Wenn du in der Bibel liest, dann hast du immer das Gegenteil. Gott offenbart sich, Gott schenkt Leben und dann als Reaktion kommt Glaube in unser Herz. Die Wiedergeburt ist also Gottes Handeln an uns. Es geschieht uns, es wird uns Glauben geschenkt, da sind wir passiv, da empfangen wir und dann kommt dieser Glaube in uns hinein und er kommt zu unserer Bekehrung, in der wir aktiv Ja sagen zu Gott. Frage, wer von euch wurde in seinem Leben schon mal geboren? Okay, fast 100%. Und Frage in diesen Raum. Wer von euch hat aktiv als Geburtshelfer in der eigenen Geburt mitgewirkt? Einer, zwei, okay. Die Schweizer können alles. Eine Geburt ist eine absolut passive Sache für den, der geboren wird. Deswegen sagt man auch, man wird geboren. Es ist eine passive Sache. Du kannst dann später aktiv dich deinem Vater, deiner Mutter zuwenden, aber dass du geboren wirst, dagegen kannst du dich nicht wehren, du kannst auch nicht helfen, dass es besser läuft. Irgendwie passiert es alles automatisch, dein Kopf, der geht irgendwann ins Becken runter, ja, du hast ja nicht irgendwann gedacht, jetzt muss ich aber langsam mal mit dem Kopf nach unten ins Becken rutschen, damit meine Mama mich gut zur Welt bringen kann. Du wusstest nicht mal, dass es eine Mama gibt, du wusstest nicht mal, dass du in dem Mutterleib drin bist, du wusstest gar nicht, dass es irgendwas über den Mutterleib hinaus gibt. Das war dein Universum. Ja? Und so ist es mit Gott und uns. Gott gibt uns die Wiedergeburt, wir empfangen den Glauben und dann bekehren wir uns. Kleine Preisfrage, wer von euch weiß, wer super aktiv war in eurer Geburt? Mama, genau. Mama war super aktiv und bei unserer geistlichen Wiedergeburt ist es nicht Mama, ja, wobei, wenn Mama viel betet für einen, was ja auch durchaus der Fall sein kann, dann war die auch sehr aktiv, aber der Hauptaktive bei unserer Wiedergeburt, der einzig Aktive ist Gott. Und das ist für unsere Predigtreihe enorm wichtig, dass wir, wenn wir von Glauben sprechen, wenn wir von Wiedergeburt sprechen, dass wir eine Vorstellung davon haben, was die Bibel lehrt über diesen Punkt. Wenn wir von Glauben sprechen, dann sprechen wir nicht von unserer Leistung, ja, weil ich glaube, hat Gott mich angenommen, sondern wir sprechen von Gottes freiem Geschenk, aufgrund dessen wir uns frei entscheiden konnten für ihn. Also wenn du glaubst heute Morgen, dann solltest du heute Morgen extrem dankbar sein, dass Gott dir Leben geschenkt hat, dass Gott dir Glauben geschenkt hat, dass Gott dir gnädig ist, weil ohne diese Dinge wärst du immer noch so verloren wie davor. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich kann nicht wirklich glauben, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen zu beten und zu sagen, Gott, schenke mir Glauben. Das Evangelium ist so schön und so toll und so genial, weil wir mit unseren Begrenzungen und mit unserer Einschränkung trotzdem Hoffnung haben können. Wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht glauben, Gott ist in der Lage, uns Glauben zu schenken. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden niemals unsere Rebellion gegen Gott aufgeben können, Gott ist größer, Gott ist stärker und Gott ist so allmächtig und groß und gnädig, dass er unseren Widerstand liebevoll brechen kann. Das ist der erste Punkt. Glaube ist Offenbarungssache. ab zum nächsten Punkt. Glaube ist WGV-Sache. Was meine ich damit? Ich möchte, bevor ich darauf eingehe, euch den Patrick kurz vorstellen. Patrick ist unser Snowboard-fahrender Flugbegleiter. Mal in Vancouver, mal im Iran. Snowboard fährt er eigentlich überall, wo Schnee hat. Und jeder von euch, der schon mal länger als 10 Minuten mit dem Patrick gesprochen hat, gibt es Leute, die schon mal ein bisschen ausführlicher mit Patrick gesprochen haben? Mal Hand hoch. Okay, dann werdet ihr jetzt gleich lachen und nickend zustimmen. Jeder, der mehr als 10 Minuten mit Patrick gesprochen hat, der weiß, dass Patrick absoluter Fan von TK Maxx ist. Okay, Patrick ist ein unbezahlter Vertreter für TK Maxx. Und wenn er Provision bekommen würde für jeden Menschen, der jemals aufgrund seiner Werbung oder seiner Evangelisation TK Maxx Produkte gekauft hat, wäre er jetzt ein reicher Mann. Okay? Da ist so ein gewisser Fanatismus im positiven Sinne zu spüren beim Patrick. Und das Gespenstische ist, immer wenn ich im TK Maxx einkaufen gehe, treffe ich entweder den Patrick oder den Paul. Ja, also wenn der Patrick mal nicht kann, dann übernimmt Paul die Schicht, ja, und wartet auf mich. Ja, wie die rausfinden, dass ich bei TK Maxx einkaufen will, weiß ich nicht, aber sie sind immer da. Also behaltet mal Patrick und TK Maxx im Hinterkopf. Charles Spurgeon, ja, hat Folgendes gesagt. In seinem Buch All of Grace, ein super schönes kleines Buch auf Kindle für 89 Cent bei Amazon zu bestellen, sagt, was ist Glaube? Er besteht aus 3 Dingen. Wissen, Glauben, Vertrauen. Glaube besteht aus 3 Dingen, nämlich Wissen, Glauben, Vertrauen. Wir fangen an mit Wissen. Er sagt weiter, Glaube beginnt mit Wissen. Also wenn wir glauben wollen, dann muss es mit Wissen beginnen. Paulus schreibt Folgendes in Römer 10, 14, haben wir vorhin gehört. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Du kannst an Jesus Christus nicht glauben, wenn du noch nie von ihm gehört hast. Ich weiß, es gibt diese Stories von Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben und Jesus begegnet ihnen im Traum. Aber wisst ihr was? In diesen Träumen erzählt Jesus immer von sich. Weil nur dann kannst du an Jesus glauben. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Römer 10, Vers 14. Ich muss über eine Sache informiert sein, bevor ich sie glauben kann. Ohne etwas von einer Sache gehört zu haben, kann ich diese Sache nicht glauben. Am Anfang meines Weges zum TK Maxx-Jünger, ja, ich bekenne mich dazu, also meine Schuhe habe ich gekauft bei TK Maxx. Meine Hose habe ich gekauft bei TK Maxx. Meinen Pulli habe ich gekauft bei TK Maxx. Meinen Hut habe ich gekauft bei TK Maxx. Meine Uhr habe ich nicht gekauft bei TK Maxx, aber Patrick hat sie ausgesucht und ich habe sie von meiner Frau zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich bin überzeugter TK Maxx Kunde, okay? Und auf dem am Anfang des Weges dorthin, wo ich jetzt bin, ja, da war die Information und da war Patrick. Und Patrick hat mir auf seinen, den ich nicht imitieren kann, auf seinem typischen entspannten hessischen Slang, ja, hat er gesagt, hey Anderle, du musst zu TK Maxx gehen. TK Maxx ist der beste Klamottenladen der Welt. Ja. Ich kenne alle TK Maxx-Läden in der Region, ich kenne alle TK Maxx-Läden in den Städten, wo ich jemals als Flugbegleiter gelandet bin. TK Maxx ist der beste Klamottenladen. Die Information stand am Anfang, okay? Und Information war mein erster Schritt hin zum TK Maxx Jüngertum. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn es dir heute Morgen an Glauben mangelt, ich lade dich ein, dass du dich informierst. Ich möchte dich einladen, dass du dich bemühst, Jesus Christus besser kennenzulernen. Ich lade dich ein, dass du, wenn dir es an Glauben mangelt, dass du die Bibel rausnimmst und liest und liest und liest und dich informierst. Ich lade dich ein, rede mit anderen Christen über ihren Glauben. Ich lade dich ein, dass du dich informierst über das Evangelium. Was ist eigentlich das Evangelium? Was meint Anderle, was meinen die HDHler, wenn sie von dem Evangelium, von der guten Nachricht sprechen? dass Jesus am Kreuz gestorben ist, stellvertretend, um die Last unserer Sünde zu tragen, um die Strafe wegzunehmen, den Zorn Gottes von uns zu nehmen und uns die Gunst Gottes zuzusprechen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und auf unser Konto seine Gerechtigkeit vor Gott eingezahlt, damit wir gerecht stehen können vor Gott. Das Evangelium, dass der Tod und die Auferstehung Jesu uns ewiges Leben schenkt und uns von der Macht der Sünde freigekauft hat. Ich lade dich ein, wenn es dir an Glauben mangelt, dich zu informieren, weil Information ist der erste Schritt zu Glauben. Also Wissen ist auf dem Weg zu echtem Glauben wichtig, aber Wissen ist nicht alles. Nächster Punkt, Glauben. Ich brauche entweder neue Batterien oder einen neuen Klicker. Spurgeon betont weiter in seinem Buch, Glauben im Sinne von für wahr halten ist der nächste Schritt hin zum rettenden Glauben. Also um biblisch richtig glauben zu können, muss ich glauben, dass das, was die Bibel über Jesus Christus und über Gott sagt und über mich sagt, wahr ist. Also Teil von Glauben ist Glauben. Wir haben hier so eine deutsche Schwierigkeit, dass wir dieses eine Wort für verschiedene Dinge benutzen. Also ich spreche jetzt hier von Glauben im Sinne von für wahr halten. Und ich möchte euch einladen, wenn es euch heute Morgen an Glauben mangelt, euch nicht nur zu informieren über Gott, nicht nur informieren über Jesus und das Evangelium, sondern auch euch zu hinterfragen und euch die Frage zu stellen, glaube ich tatsächlich, dass das, was da gelehrt wird, wahr ist? Das ist eine wichtige Frage. Ich lade dich ein, deine eigenen Glaubensüberzeugungen zu hinterfragen. Zum Wissen über Gott muss ein für wahr halten dessen, was gelehrt wird über Gott, dazugehören und dazukommen, damit Glaube möglich ist. Und dieses für wahr halten war übrigens auch der nächste Schritt auf meinem Weg hin zum TK Maxx Jünger. Also ich habe mir das alles angehört von Patrick, ja, und ich musste eine Entscheidung treffen. Ich musste mir entweder denken, ja, der Patrick, ja, der hat doch keine Ahnung, wie der auch immer aussieht. Nein, es war tatsächlich, wie der immer aussieht, war schon mal ein gutes Argument. Ich habe mir überlegt, na, glaube ich das jetzt? Ja, ist das wirklich, also wenn es jemand anderes kommt und mir erzählt, dass H&M der beste Laden ist, das glaube ich ja auch nicht. Ja? Aber ich habe tatsächlich mal für wahr gehalten, was der Patrick glaubt. Ja? Und habe mir einfach mal gedacht, okay, ich schenke mal Patricks Aussagen Glauben, die Infos, die er mir gibt, die glaube ich jetzt einfach mal. Aber das allein hat mich noch nicht zu einem TK Maxx Jünger gemacht. Ja? Ich habe es gehört, ich habe es geglaubt, aber ich war noch kein TK Maxx Jünger. Okay? Und das ist ein wichtiger Punkt für uns. Wissen und glauben, dass das, was wir wissen, wahr ist, reicht noch nicht aus, um gerettet zu sein. Wissen und für wahr halten reicht nicht aus. Es gibt eine Story in der Apostelgeschichte. Paulus hat ziemlich viel Ärger gemacht, weil er von Jesus Christus erzählt hat und sowohl die Juden als auch die Römer fanden das ziemlich uncool und Paulus wurde festgenommen und ist dann vor Gericht gestellt worden. Und es gibt diese eine Story, wo er vor Festus, dem Statthalter, war und dann auch der König Agrippa mit dazu kam und Paulus hat seine Verteidigungsrede gehalten. Und König Agrippa war einer von den Herodesen, da gab es mehrere von, ja, und der war Jude und der hat die jüdischen Schriften gekannt und er war auch in der jüdischen Kultur. Und es heißt in Apostelgeschichte 26, 27 folgendes, über den Agrippa. Da sagt Paulus folgendes. Helga, vielleicht kannst du klicken, genau. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Also Paulus sagt, hey, du glaubst auch den Propheten. Also die Bibel, die es damals gab, die kannte Agrippa und die hat er auch gekannt, so dass er sagt, hey, ich glaube, was da steht. Er war aber nicht in unserem Sinne ein gläubiger Mann. Also Agrippa hat zwar das geglaubt, dass es stimmt, was da steht, aber im nächsten Vers lesen wir, da sagt Agrippa folgendes, es fehlt nicht viel, lieber Paulus, und du wirst mich noch überreden, zu einem Christen zu werden. Ja? Das heißt, Agrippa hat gewusst, er hat geglaubt, dass das, was da steht, wahr ist, aber er hat nicht den letzten Schritt gemacht. Und das ist wichtig für uns zu wissen, man kann glauben, dass es Gott gibt und trotzdem nicht gerettet sein. Wer von euch war schon mal auf einer Leiterschulung von HDH? Müssten zumindest mal alle Hausgruppenleiter sein, genau. Und wir haben immer einen Your Life Evening, ja, als ein, oder Your Story oder My Story, nennt es wie ihr wollt. Wir lassen die Leute erzählen, ja, und die erzählen von ihrer Bekehrung. Und ganz oft, nicht bloß auf den Leiterschulungen, sondern auch so, wenn ich mich mit Einzelnen von euch unterhalte und es kommt drauf, hey, wie bist du eigentlich groß geworden? Bist du ein Kirchenkind oder bist du total säkular aufgewachsen? Dann kommt ganz oft der Satz, ich habe schon immer an Gott geglaubt. Und damit meinen Menschen dann oft, ich war schon immer Christ. Und ich denke mir so, ja, okay. Und wann kam Jesus ins Spiel? Und dann fangen sie an, davon zu erzählen, wie Jesus ins Spiel kam. Und da sind wir dann bei der Bekehrungsstory. Nur zu glauben, dass es einen Gott gibt oder dass es den Gott gibt, ist noch nicht gerettet zu sein und wirklich zu glauben. Jakobus, der kleine Bruder von Jesus, der hat Folgendes geschrieben. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben auch die Dämonen und sie zittern. Und die Dämonen, die sind nicht gerettet. Die Dämonen glauben nicht an den einen heiligen, wahren, gnädigen, barmherzigen Gott. Sie werfen sich nicht auf die Knie vor ihm freiwillig, sondern nur gezwungenermaßen. Wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, ist es schön für dich. Aber das Gleiche glauben die Dämonen. Du brauchst mehr. Und da sind wir bei dem dritten Punkt, Vertrauen. Also nachdem Patrick mir mehrere Male, wirklich jeden Sonntag, den er da war, hat er mir erzählt von TK Maxx und dass ich da hingehen muss. Probier es mal aus, Anderlee, mach mal, geh da hin, ja, das wird dir voll gefallen, Anderlee. Ich weiß gar nicht, warum der so motiviert war, mich da hinzuschicken. Und irgendwann gab ich mir einen Ruck und ich dachte mir, okay, ich mach's. Jesse, pack die Kinder ein, wir fahren zu TK Maxx. Und ich hatte Patricks Botschaft gehört, ich hatte sie für wahr gehalten und ich habe in diesem Schritt vertraut, dass es stimmt und ich habe entsprechend gehandelt. Und wir sind als Familie nach Viernheim zum TK Maxx gefahren und wir hatten so ein Turmerlebnis. Ja? So, ich möchte mal in Martin Luthers Worten aussprechen. Ich trat durch geöffnete Tore geradewegs ins Shoppingparadies hinein. Ich mache jetzt keine Werbung, ich könnte jetzt anfangen, aber mir geht es nicht um TK Maxx, was ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Alistair McGrath ist ein irischer Theologe mit einem lustigen Akzent und der schreibt Folgendes: An Gott zu glauben geht weit über die Bejahung der Existenz Gottes hinaus. Glaube heißt, zu verkünden, dass diesem Gott vertraut werden kann. Glaube ist Vertrauenssache. Du bist ein gläubiger Mensch, wenn du auf Jesus Christus, den Sohn, auf Gott, den Vater und auf Gott, den Heiligen Geist vertraust und baust und all dein Leben auf ihn wirfst. Glauben heißt, Gott zu vertrauen. So wie der Adidas-Slogan, all in or nothing. Das ist Glaube. Glaube ist nicht einfach nur zu glauben, Adidas gibt's, Adidas ist eine coole Marke, sondern auch Adidas-Produkte zu kaufen. Das ist Glaube in Adidas. Wenn du sagst, ich bin ein Adidas-Jünger und du trägst nur Nike-Schuhe, weil die viel besser sind, dann bist du nicht wirklich Adidas-Jünger. Du glaubst einfach nur, dass Adidas existiert und dass Adidas auch ganz gute Produkte herstellt. In Johannes 3, 16 kennt ihr alle, das ist so ziemlich der einzige Bibelspruch, den wirklich jeder auswendig kann. Da steht, alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen. Oder wörtlich übersetzt, alle, die hinein in ihn glauben. Eis, die hinein in ihn glauben, werden gerettet werden. Leon Morris, der ist jetzt wiederum Australier und Anglikaner, sagt, der Glaube ist eine Aktivität, die den Menschen aus sich selbst herausnimmt und ihn mit Christus eins macht. Das ist Glaube. Man nimmt sich raus aus seinem eigenen Mist und aus seinem eigenen Selbstrettungsprojekt und aus seinem eigenen Glauben, dass man es irgendwie schaffen kann oder vielleicht nicht schaffen kann. Man nimmt sich heraus und man gibt sich hinein und macht sich eins mit Christus. Und Wayne Grudem, auch ein toller Typ, schreibt, indem ich mich entscheide, mich allein auf Jesus zu verlassen, werde ich von einem interessierten Betrachter der Heilstatsachen und der Lehren der Bibel zu jemandem, der in eine neue Beziehung zu Jesus Christus als einer lebendigen Person eintritt. Wenn ich mich bekehre, dann werde ich von einem interessierten Betrachter der Lehren der Bibel zu einem Menschen, der in Beziehung tritt mit Jesus Christus als persönlichem Erlöser, Erretter und größtem Schatz. Und hier kommt der sprichwörtliche eine einzige Punkt, ja, den wir öfter mal erwähnen. Wenn du etwas aus dieser Predigt mit nach Hause nimmst, dann nicht, dass ich bei TK Maxx einkaufen gehe, sondern Folgendes. Gott will nicht einfach, dass du ihn und die Bibel für wahr hältst. Gott möchte mit dir in Beziehung treten. Um was es eigentlich geht, ist nicht Wissen. Um was es eigentlich geht, ist nicht für wahr halten. Um was es eigentlich geht, ist eine vertrauensvolle Beziehung mit deinem Schöpfer, mit deinem Vater im Himmel, mit deinem Erlöser und dem Heiligen Geist. Um das geht es. Gott möchte mit dir in Beziehung treten. Und da sind wir beim dritten Punkt. Glaube ist Beziehungssache. Also Leute, ich verspreche ein letztes Mal, Karl Barth, er schreibt Folgendes, es handelt sich im christlichen Glauben entscheidend um eine Begegnung. Ich glaube an, so sagt das Bekenntnis, und alles liegt in diesem an. Wir glauben nicht einfach nur, sondern wir glauben an. Wenn wir im apostolischen Glaubensbekenntnis lesen und es sprechen, dann heißt es immer, ich glaube an Gott den Vater. Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Das heißt, Glaube entsteht da, wo Gott dem Menschen begegnet. Glaube entsteht durch Begegnung, durch Beziehungsknüpfung zwischen Gott, dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Glaube entsteht durch das in Beziehung treten mit dem dreieinigen Gott. Gott, der Vater, hat dich in seiner großen Retterliebe gerettet. Gott, der Sohn, ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du, wenn du dieses Geschenk des stellvertretenden Sühnetodes am Kreuz annimmst, ewiges Leben haben kannst. Und Gott, der Heilige Geist, ist zu dir gekommen, um in Beziehung mit dir zu treten, um bei dir einzuziehen, damit du von ihm getröstet wirst, von ihm geleitet wirst, von ihm bevollmächtigt wirst, von ihm mir fehlt ein Verb. Okay. Ich möchte abschließen mit einem Psalm, Psalm 121, den wir vorhin schon gehört haben. Und ich möchte dich bitten, diesen Psalm zu hören als eine Aussage darüber, wie Gott mit uns in Beziehung treten möchte. Nimm diesen Psalm als Einladung Gottes für dich, diese Dinge, die da beschrieben werden, wirklich für dich erfahrbar zu machen. Ich lese vor aus der Luther-Übersetzung. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich möchte dich heute Morgen einladen. Wenn es dir an Offenbarung fehlt, Gott ist in der Lage, dir Offenbarung zu schenken über sich selbst, über deine Sünde, über seine Gnade, über das, was Jesus Christus getan hat. Wenn es dir an Offenbarung mangelt, dann lade ich dich ein, heute Morgen zu Gott zu beten. Herr, schenke mir Offenbarung. Zeige dich mir, ich brauche eine Offenbarung von dir, weil ich bin nicht in der Lage, an dich zu glauben. Wenn es dir an Wissen fehlt, dann bitte ich dich, dass du heute Morgen betest, Herr, hilf mir, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, und hock dich heute Nachmittag hin und lies das Lukas-Evangelium. Da steht alles drin, was du brauchst. Was ist besser, Markus oder Lukas? Lukas ist gut, ne? Wenn es dir an für Wahrhalten mangelt, dann bitte Gott darum, dass er dir Glauben schenkt, das zu glauben, was er behauptet. Wenn es dir an Vertrauen mangelt und du bist einfach einer, der sagt, ja, die Bibel hat recht, ich glaube, dass das stimmt, aber es fehlt dir im Alltag an Vertrauen, das wirklich so umzusetzen, dann bitte Gott um Vertrauen, dass er dir hilft, in ihn zu vertrauen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst ganz klar, hey, ja, ich lese täglich Bibel, ich bete für was auch immer auf meiner Liste steht, aber mir fehlt es wirklich an Beziehung. Meine Beziehung mit Gott ist wirklich im Eimer. Wäre Gott nicht gnädig und würde mich festhalten, mein Griff ist viel zu locker. Dann lade ich dich ein, heute Morgen und die Woche und auch in den Hausgruppen zu beten. Gott, schenke mir eine tiefere Beziehung mit dir und zeig mir, wie ich in eine tiefere Beziehung mit dir kommen kann. Lass uns zusammen beten. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns die Wiedergeburt und den Glauben schenkst. Danke, dass du ein Gott bist, der Beziehung mit uns sucht, Herr. Gott, du behütest unsere Füße vor dem Stolpern. Du bist unser Beschützer. Du spendest uns Schatten, Herr. Bei Tag und bei Nacht bist du bei uns und stehst uns bei. Gott, du behütest uns vor Unheil und du bewahrst unser Leben. Gott, wo auch immer wir gerade in unserem Leben stehen, du behütest uns jetzt und für alle Zeit. Dreieiniger Gott, wir bitten dich, offenbare dich uns neu. Schenk uns Wissen, schenk uns Glauben und schenk uns Vertrauen. Schenk uns eine tiefere Beziehung mit dir. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.